Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Schon wieder ist Mittwoch. Das heißt, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Hallo Johannes, wir haben es uns wieder an der Hydrogen Bar gemütlich gemacht im Herbst hier in Deutschland.
Ja, hallo Martin. Wir lesen jetzt im Herbst natürlich wieder verstärkt Artikel, gerade auch Sachen, die im Sommer aufgekommen sind, wo man...
Ja, genau. Ja, jetzt kann man am Kaminfeuer sitzen und genau, sich Sachen durchlesen. Ja. Ja, genau.
Bei einem Glas Getränk von der Bar. Von der Bar. Ja, eine Sache, die wir natürlich auch gelesen haben, ich weiß nicht, zum Teil ist es ja wirklich stark durch die quasi Business Social Media gegangen, war der Artikel von Michael Liebreich zu diesem Climate, Pragmatic Climate Reset.
Reset, ja.
Wo der einiges fordert, an der generellen Klimapolitik zu ändern. Natürlich mit seinem Stil möglichst laut zu sein und aufmerksam zur Ehrlichkeit zu erinnern.
Ja.
Und wir wollen jetzt wahrscheinlich gar nicht in diesen ganze Klimapolitik reingehen, oder?
Ja.
Oder Martin, willst du ein paar Worte sagen?
Nein.
Also es ist auf jeden Fall interessant. Es geht halt darum, dass er sagt, keine Ahnung, wir müssen diese ganzen Klimaziele updaten und das alles ein bisschen pragmatischer gestalten. Wichtig für uns ist eigentlich ein Kapitel, das dann plötzlich kommt, nämlich zu einem Reset im Thema Wasserstoff.
Ja.
Wir gedacht haben, ja, das ist ja interessant und das müssen wir mal anschauen.
Ja, genau. Ich denke, es ist ja wahrscheinlich der geneigten Hörerschaft dieses Podcasts soweit ja auch bekannt, dass der Autor, den du erwähnst, Michael Liebreich, nicht der allergrößte Verfechter der Wasserstofftechnologie ist. Man könnte sogar behaupten, er ist das Gegenteil davon.
Mhm.
Positioniert sich seit Jahren ja so ein bisschen kritisch zu diesem Thema oder auch nicht ein bisschen kritisch, sondern sehr, sehr kritisch zu diesem Thema. Die bekanntesten, ja, irgendwie Visualisierungen und Darstellungen, die, glaube ich, jeder jetzt mittlerweile schon mal gesehen hat, sind zum einen dieser berühmte Karottenhaufen, der so ein bisschen halt die Förderung von Wasserstoff symbolisieren soll, dass dieses ganze Ding eben halt auf einem riesigen Haufen eben halt von Karotten letztendlich basiert, die den Leuten vor die Nase gehalten wird und dieser ganze Haufen sich da mittlerweile gebildet hat. Und zum anderen, glaube ich, was jeder kennt, das ist diese berühmte Hydrogen Ladder, wo ja auf diesen verschiedenen Stufen der Leiter eben die Anwendungsgebiete so ein bisschen halt einklassifiziert werden, eben halt, wo ist Wasserstoff vielleicht alternativlos und wo ist Wasserstoff vielleicht nice to have, wo wird Wasserstoff verwendet werden, wenn das Pricing stimmt und wo macht Wasserstoff eigentlich ganz wenig Sinn. Und man ja so über die Jahre schon verfolgt hat, mittlerweile ist es, glaube ich, jetzt Johannes, die Version 5, glaube ich, davon, dieser Hydrogen Ladder, wie immer mehr von den Anwendungsgebieten, von den möglichen Verbrauchern von Wasserstoff, die Leiter so nach unten rutschen, sozusagen nicht quasi, und oben in dieser grün markierten Zone, wo Wasserstoff als alternativlos eben für die Zukunft gelten wird, jetzt nur noch ganz wenig vorhanden ist. Man kann das natürlich so sehen und das ist eine fundierte Meinung, sehr, sehr richtig sicherlich, hier so ein Statement abzugeben. Und auch ganz wichtig, das ist vielleicht so eine Fortsetzung auch der Episode von letzter Woche, wo wir über diese Geschichten vom Bundesrechnungshof gesprochen haben und diesen Reality-Check, der da von der Bundesregierung gefordert wird. Es ist ganz wichtig, glaube ich, dass jemand den Finger da auch in die Wunde legt. In diesem Fall jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern eigentlich auf die weltweite Wasserstoffwirtschaft hinbezogen.
Ja, genau. Wenn wir jetzt zu dem wirklichen Thema von
Kapitel kommen. Ja, genau, jetzt habe ich viel gelabert, aber ja, genau.
Nein, das ist eine gute Einordnung. Also zu diesem Thema Hydrogen Ladder, da habe ich auch einen interessanten Artikel gelesen. Vielleicht haben wir am Ende nochmal Zeit, da zurückzukommen. Aber wir wollen ja jetzt fokussiert bleiben. Nämlich, warum braucht es seiner Meinung nach einen Reset beim Thema Wasserstoff? Da kommt natürlich wieder eben, was du gesagt hast, seine Meinung hervor, dass Wasserstoff eigentlich sowieso keine Daseinsberechtigung hat und dass es die Prinzipien der Physik entgegenspricht. Was immer ganz lustig ist, weil jemand sagt, die Physik widerspricht Wasserstoff, wenn die Physik eigentlich Wasserstoff auch hervorgebracht hat.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Punkt. Dann sagt er natürlich, ja gut, wir müssen elektrifizieren, weil Strom ist das Effizienteste. Also dieses Effizienzargument kommt und quasi letztendlich bisher hat sich jetzt Wasserstoff keinen Weg gezeigt, wie man diesem quasi mit Strom wettbewerbsfähig werden kann. Vor allem, weil er natürlich auch sagt, Strom muss wahnsinnig billig werden, damit man wirklich dekarbonisieren kann, sodass möglichst viel mit erneuerbarem Strom abläuft.
Ja.
Und da kommt er dann zu dem Schluss, dass im Prinzip nur blauer Wasserstoff ist das Einzige, was noch bezahlbar sein wird. Grüner Wasserstoff ist eigentlich unbezahlbar und wird unbezahlbar bleiben. Da ist er ziemlich fest davon überzeugt. Und drum ist das Einzige eben, blauen Wasserstoff zu nehmen, Wasserstoff aus Methan herzustellen, die CO2 abzuscheiden und sehr, sehr strenge Auflagen auf das Methan zu erlegen, dass man da möglichst wenige Leckagen und Flüchtigkeitsverluste hat.
Ja.
Genau, und dann kommt er natürlich mit seinem Anwendung, wo im Prinzip Wasserstoff verboten werden sollte. Also er sagt es, glaube ich, nicht explizit, dass es verboten werden soll, aber ja, natürlich ist jeder, der das verfolgt, ein Scharlatan, wo natürlich wieder die PKWs reinfallen, wo die Einmischung von Wasserstoff ins Gasnetz einfällt. Ja. Und wo er dann auch sagt, grüner Stahl ist eigentlich was, das nicht wirklich notwendig ist. Wir könnten einfach die Stahlwerke der Koks mit Erdgas ersetzen und haben 75% von der CO2-Einsparung und gut ist.
Ja. Ja, genau. Ja, genau. Das Argument eben auch, dass man vielleicht nicht 100% von dem Klimaschutz oder vom Energieendeffekt bekommt, wenn man nicht Wasserstoff nutzt, sondern eine Alternative dazu, zum Beispiel eben Erdgas, aber trotzdem eben halt 70%, 75% oder 80% des Effekts erhält für einen Bruchteil der Kosten, ist natürlich erstmal nicht von der Hand zu weisen und ist hier jetzt auch richtig dargestellt. Die Frage ist halt, ob man das möchte. Und das ist letztendlich eine politische Entscheidung leider wieder. Wir sagen es mittlerweile jetzt fast in jeder Episode, dass die Politik halt irgendeine Entscheidung treffen muss. Und wir wissen alle, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber hier natürlich tatsächlich die Überlegung, möchte man weiter auf Erdgas setzen? Wo soll das Erdgas herkommen? Speziell natürlich in Europa. Will man hier vielleicht doch wieder jetzt von Russland, vielleicht irgendwann, wenn sich die Lage beruhigt hat, beziehen? Oder hat man dieses Kapitel mit Erdgas aus Russland jetzt definitiv mal abgeschlossen? Aber wenn man das getan hat, wo soll es sonst herkommen? Insofern, ja, natürlich, die Lösung mit Erdgas, die wäre hier kurzfristig sehr wahrscheinlich wesentlich günstiger und würde halt auch einen guten Klimaschutzeffekt erzielen. Aber die Frage ist, auf der einen Seite will man es und ist es überhaupt realisierbar?
Ja, und ich glaube, das Argument oder der Punkt, den der Liebreich da macht in diesem Artikel, ist ja hauptsächlich, dass er sagt, wir müssen uns im Prinzip von diesem Null-CO2-Ziel verabschieden, sondern das pragmatisch angehen und sagen, 90% CO2 oder 80% CO2-Einsparung ist auch in Ordnung.
Ja.
Und dann nutze ich halt einfach Erdgas weiter, bis es nicht mehr geht, so ungefähr.
Ja, genau.
Und das macht es natürlich für Wasserstoff extrem schwer, weil letztendlich mal Wasserstoff ist eine Alternative für Erdgas in vielen Bereichen. Und natürlich Erdgas, da gibt's ist alles etabliert, das kommt aus der Erde raus. Die meisten Maschinen sind da quasi schon abgeschrieben. Man kann da relativ günstig produzieren, das relativ günstig verteilen. Da wird Wasserstoff niemals hinkommen, solange es halt in diesem kleinen Maßstab ist, wahrscheinlich nicht mal, wenn es wirklich groß ist, weil natürlich die Aussage auch richtig ist, wenn ich Wasserstoff herstellen muss mit Elektrolyseuren, dann brauche ich immer Strom drin und darum werde ich immer die Stromkosten als Einflussfaktor haben. Wenn jetzt Strom nicht umsonst ist, was natürlich sein kann mit wenn ich jetzt die Photovoltaik und Wind so ausbaue, wie gewünscht und geplant, dann wird es immer mehr der Fall sein, dass Strom eigentlich dann umsonst reingehen kann. Aber dann habe ich trotzdem noch den Maschinenbau, wo ich halt die Elektrolyseure habe, wo ich Rohre habe, wo ich Sensoren habe, das irgendwie zusammenbauen muss und wo ich einfach hohe Kosten habe, gerade wenn ich das mit quasi deutscher Ingenieurtechnik und deutschen Maschinenbauern und deutschen Gehältern so ungefähr mache oder europäischen und jetzt also nicht wirklich billiger werden kann. Darum wird man immer höhere Kosten für Wasserstoff haben und dann geht es halt darum, dass der Wasserstoff ja im Prinzip so günstig wird, dass man das mit dem CO2-Preis dann den Gap decken kann. Aber das ist wieder die Frage, wie teuer darf CO2 werden, damit man die Industrie nicht abwirkt und so weiter. Und wenn ich natürlich dann ganz pragmatisch hingehe und sage, ja gut, vielleicht 20% CO2, das ist schon in Ordnung, dass ich noch ausstoße, dann reichen viel, viel, viel günstigere CO2-Preise, um das zu erreichen. Ja. Und da, ja, genau das ist ja das Argument, was in sich schlüssig ist. Aber wo man natürlich fragen muss, ist es wirklich der Weg, den man gehen will? Und dann das andere, wie du gesagt hast, wir sind abhängig mit Erdgas von jetzt Nordamerika, von Russland, von den Mittel- oder nahen Ländern im Nahen Osten. Und das wird natürlich so bleiben, wenn man das weiter nutzt.
Ja, ist denn jetzt alles schlecht, eben was mit Wasserstoff zu tun hat, laut Liebreich? Ich würde sagen, jein, weil zwei Aspekte, die hebt er als potenziell möglich und potenziell sinnvoll heraus. Und das ist zum einen eben halt grünes Ammoniak oder grüner Ammoniak als Alternative zu Erdgas jetzt wiederum. Allerdings nur unter der Voraussetzung, wenn wirklich der grüne Strom sehr, sehr billig ist, quasi kostenlos ist, so wie du es gesagt hast. Aber natürlich jetzt gerade in den sonnenreichen Ländern, jetzt im Nahen Osten oder auch anderswo, wo es eben halt beim Ausbau von erneuerbaren Energien, jetzt speziell halt Photovoltaik, dann wirklich so ist, eigentlich, dass Strom eigentlich nahezu umsonst vorhanden ist, umsonst und kostenlos verfügbar ist. Da wird dann durchaus in dem Bericht gesagt, ja, die Herstellung von Ammoniak, die könnte sinnvoll sein, weil der dann auch leicht zu speichern ist, leicht zu transportieren ist und diese zusätzliche Verwendung oder diesen zusätzlichen Anwendungsbereich eben halt als Düngemittel hat. Und natürlich, dass dann auch diesen Ländern, die eben halt in der Sonne sozusagen halt brutzeln, dann auch zugute kommt, wenn die dann günstige Möglichkeiten haben, an Düngemittel hier heranzukommen, um dann auch Nahrungsmittelproduktionen entsprechend steigern zu können und so weiter und so fort. Insofern hier ein möglicher interessanter Anwendungsfall. Und das Zweite, aber da sagt er auch, dass man hier da halt noch sehr am Anfang steht und eigentlich noch gar nicht so richtig was sagen kann, ist natürlich dieser natürliche Wasserstoff, der weiße Wasserstoff, wie er auch sehr gern genannt wird, wo man natürlich theoretisch jetzt abseits halt der Förderung, jetzt wirklich halt Förderung im physikalischen Sinne, mal in diesem Fall nicht im finanziellen Sinne, tatsächlich dann kostenlosen Wasserstoff halt im Boden hätte, den man für Dinge tatsächlich dann benutzen kann. Aber da ist es noch nicht geklärt, noch unklar, mit welcher Durchflussrate man diesen Wasserstoff dann möglicherweise fördern könnte Und auf der anderen Seite, wie ist da die Reinheit? Also es gibt ja Anwendungsbereiche, jetzt gerade die Brennstoffzellen, die dann eine sehr hohe Reinheit von Wasserstoff erfordern. Insofern hier noch ziemlich viel nicht klar eben aus Liebreichs-Sicht und sozusagen jetzt die Hoffnungen hier auf den weißen Wasserstoff zu setzen, hält er noch für verfrüht. Was ich jetzt auch sagen würde, dieses Argument mit der Reinheit, das teile ich eigentlich nicht, weil es sich ja schon jetzt rausstellt, es gibt eine Vielzahl an möglichen Verwendungszwecken von Wasserstoff, die nicht diese hohe Reinheit gebrauchen. Vor allem auch im Verkehr, wenn wir auf den Verbrennungsmotor setzen würden, statt auf die Brennstoffzelle. Und gerade auch in der Industrie, jetzt nicht in der chemischen Industrie, wo er wirklich jetzt als reiner, quasi als reiner Feedstock ja auch gebraucht wird für Prozesse, sondern ja, jetzt zum Beispiel bei der Stahlherstellung oder irgendwie sowas, da ist es jetzt nicht super notwendig, dass wir wirklich jetzt 5-0er Wasserstoff oder noch mehr haben, sondern da spielt die Reinheit eher eine untergeordnete Rolle. Insofern, ja, natürlich dieser Risikofaktor, wie viel weißer Wasserstoff kann da tatsächlich mal aus dem Boden geholt werden und wie wird er dann auch zu den Verbrauchern transportiert? Und wie viel kostet es dann natürlich, diese Infrastruktur auch aufzubauen? Weil wenn das Vorkommen halt irgendwo in der Mitte von Afrika ist, dann kostet es natürlich viel, um den erstmal nach Europa natürlich zu bringen. Und dann ist auch wieder die Frage, ja, wie wird der nach Europa gebracht, wenn man da mit Diesel-Lastwagen jetzt den Wasserstoff nach Europa fährt, dann ist halt auch der Klimaschutzeffekt wahrscheinlich nahezu null. Aber trotzdem, hier besteht ein Aspekt, der jetzt noch weitere Klärung oder Untersuchung und Entwicklung erfordert, aber der möglicherweise vielversprechend ist.
Ja, ein Punkt, den der natürlich macht, gerade mit dem weißen Wasserstoff, ist, um da den wirklich wegzubringen, zum Beispiel mit einer Pipeline, da brauchen wir halt Sicherheit, dass diese Quelle dann für die nächsten 40 Jahre Wasserstoff liefert. Und das ist natürlich schon so ein Punkt in der heutigen Zeit. Da wird halt geschaut, dass sich das alles wirklich spitz auf Knopf rechnet. Und dann wirklich eine Aussage zu machen, wird diese Wasserstoffquelle läuft jetzt 40 Jahre lang, liefert die 40 Jahre lang genug Wasserstoff, um da eine Pipeline zu betreiben, zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich schon schwer, da verlässlich vorherzusagen. Und ich glaube, da war man natürlich vor irgendwie vielen Jahren, als man mit Öl angefangen hat, viel hemdsärmeliger unterwegs und hat gesagt, mei, das Öl läuft, wir bauen eine Pipeline. Ja, und hat jetzt nicht erstmal berechnet, wie sich die Finanzen in 40 Jahren darstellen, so ungefähr.
Ja, genau. Ja.
Und ich glaube, da hat er natürlich in gewisser Weise recht, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo vielleicht zu viel Gewissheit auch gefordert wird.
Ja.
Aber es gibt auch von anderer Seite eigentlich Kritik. Nämlich zum Beispiel habe ich gelesen, dass diese Aussage von ihm, das wird alles zu teuer, weil es sind einfach keine oder nicht ausreichend Fortschritte im Bereich Elektrolyseuren zum Beispiel möglich. Da gibt es Aussagen von dem Hydrogen Council, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass man eigentlich 45-70% der Kosten entlang der Wertschöpfungskette senken kann, wenn man halt die Skalierung hinbekommt. Also wieder quasi das Henne-Ei-Problem natürlich. Wenn wir dann alles haben und viel Nachfrage, dann wird es auch billig. Aber die Nachfrage kommt halt erst, wenn es billig ist. Und es gibt auch Kritik an, also gerade von NGOs und Umweltverbänden, die sagen, hey, das ist ja eigentlich ganz, ganz schlimm, was der Liebreich sagt, weil wenn er jetzt sagt, Wasserstoff, Erdgas kann weiterhin hergenommen werden, dann nimmt man ja in Kauf nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern auch diese ganzen Methanleckagen, die ja viel, viel schlimmer sind in CO2-Äquivalenten. Und auch dieses Thema Carbon Capture and Storage, das ja zum Teil auch von einigen CO2-Einsparverfechtern eigentlich verabscheut wird, muss man fast sagen. wo man halt auch sagt, ja, darauf kann man sich nicht verlassen, das wird sowieso nicht funktionieren oder nicht wirklich funktionieren.
Ja.
Ja, da, das ist, glaube ich, genau diese Wunde, die der Liebreich auch schlagen wollte. Dass man sagt, ja, wir müssen halt ein bisschen pragmatischer hingehen. Aber es gibt natürlich auch valide Argumente von den Verfechtern von, wir dürfen kein Erdgas hernehmen, weil es geht halt nicht nur um das Erdgas, sondern auch um das CO2, sondern auch um die Erdgasleckagen. Genau. Und das andere ist natürlich diese grundsätzliche Kritik an der Hydrogen Ladder vom Liebreich, die ich gefunden habe, war auch ganz interessant, wo man sagt, ja, eigentlich ist es viel, viel zu vereinfacht, weil das alles zusammenhängt. Also ja. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast. Wenn Wasserstoff da ist, dann sucht er sich auch seine Anwendung. Und da kann man nicht sagen, gut, die eine Anwendung, die darf Wasserstoff haben, und weil da macht es Sinn, und die andere, da macht es keinen Sinn. Sondern am Ende kommt es dann, letztendlich ist es einfach eine Kostenfrage, eine Geldfrage. Und der halt bereit ist, viel zu zahlen für Wasserstoff, der wird den auch bekommen. Und der bereit ist, weniger zu zahlen, der wird eben weniger bekommen. Und ja. Da ist halt wirklich die Sache, wenn man sich diese Wasserstofffahrzeuge, Wasserstoff-LKWs anschaut, da gibt es wahrscheinlich eher die Bereitschaft zu zahlen. Und lustigerweise, was ich gelesen habe, ich habe es noch nicht validiert, vielleicht sollte ich es auch gar nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Angeblich hat der Liebreich gesagt, dass er selber kein Elektroauto fährt, weil das viel zu aufwendig ist mit dem Laden und weil er nicht ständig Stopps haben will. Was ja eigentlich genau das Argument von den Wasserstofffahrzeugbefürwortern ist, dass du dann nur 2 Minuten oder 3 Minuten schnell quasi das Auto auffüllen musst.
Ja.
Aber ja. Insofern es gibt da einige Gegenstimmen zu diesem Thema Wasserstoff vom Herrn Liebreich in dem Artikel. Ja, also insofern es ist nicht alles, quasi die ganze Welt hat die gleiche Sicht.
Nein, um Gottes Willen. Aber das wäre ja auch schlimm, glaube ich, wenn es so wäre. Die anderen Aspekte jetzt abseits vom Wasserstoff, die sind auch eigentlich noch super interessant, sich die durchzulesen. Wir können die jetzt nicht alle im Podcast natürlich hier jetzt diskutieren, um Gottes Willen. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend, sich die Sichtweisen durchzulesen. Und der Liebreich, der schreibt das ja auch immer gut, das muss man schon sagen. Das ja, ist genau. Das ist mal gut formuliert quasi und immer halt reißerisch formuliert. Und, ja. und man merkt einfach, dass das ein intelligenter Typ ist, sozusagen.
Ja, wahrscheinlich war er in einem anderen Leben mal Comedian oder sowas.
Ja. Nee, genau. Und das Schöne ist auch, da entzündet sich dann natürlich diese Diskussion auch dran. Und wenn ich das jetzt immer so verfolge, auch diese Diskussionen, auch die er anfängt quasi oder die dann andere Leute mit ihm führen, die sind immer auf hohem Niveau, obwohl die Artikel jetzt teilweise so ein bisschen ins Reißerische gehen, hat man trotzdem jetzt nicht diesen Eindruck, man diskutiert als irgendwie auf Bild-Zeitungsniveau oder irgendwie sowas ganz und gar nicht, sondern trotzdem ist das dann alles mit Zahlen, Daten und Fakten dann entsprechend halt unterfüttert und hinterlegt. Und viele von seinen Sichtweisen, die sind ja auch alles andere als falsch. Das muss man auch ganz klar sagen. Und von daher, ja, ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall eine Lektüre wert. Wir verlinken es euch natürlich entsprechend wieder in den Shownotes und würden euch, ich meine, das machen wir jede Woche, aber in dieser Woche jetzt ganz besonders euch ermutigen, diesen Shownotes mal zu folgen und sich diese Artikel, die er da bei Bloomberg veröffentlicht hat, auch selbst durchzulesen.
Ja, genau. Und lasst uns dann gerne wissen, was ihr davon denkt. Brauchen wir Erdgas weiterhin oder werden wir einfach diesen pragmatischen Ansatz wählen und sagen, ja gut, 80% ist in Ordnung und für Wasserstoff sieht es dunkel aus.
Ja, genau.
Oder werden wir am Ende doch Richtung volle Dekarbonisierung gehen.
Genau.
Super interessant. Ihr kennt ja unsere Kontaktdaten, sind zur Genüge bekannt. Inzwischen, glaube ich, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch eine E-Mail oder eine Nachricht bekommen.
Genau, jetzt ist mir gerade, glaube ich, eingefallen, wir haben letzte Woche, glaube ich, die E-Mail-Adresse und die Webseite gar nicht erwähnt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir das nicht getan haben in mittlerweile fast 300 Folgen. Also die E-Mail-Adresse ist kontakt@hydrogenbar.de und die Webseite ist www.hydrogenbar.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Also ihr seid sicher in der Lage, es zu schaffen, uns eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr das möchtet.
Genau, ja, auf jeden Fall. Wir wünschen euch dann eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir uns hier an der Hydrogen Bar wiedersehen oder wiederhören.
Macht's gut, bis dahin.